先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit Gerhard Poppenberg, im Gespräch mit Christian Lamp und mir, Annika Schadewald.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich stelle unseren Gast kurz vor. Heute sind wir auch Teil des Leipzig Liest Programmes mit unserem Tomasius Club. Gerhard Poppenberg hat Philosophie, Religionswissenschaft, Romanistik, Germanistik und AVL an der Freien Universität Berlin studiert und war anschließend dort zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Romanische Philologie, zugleich insbesondere auch als Übersetzer aus dem Spanischen tätig. 1991 die Promotion mit einer Arbeit über Literatur nach Blanchot, 1998 Habilitation zu allegorischem Theater im Spanien der frühen Neuzeit bis zu Calderón. Dann nach einer Lehrstuhlvertretung in Köln war er zunächst Professor für Romanistik, Hispanistik an der Universität Erfurt und dann von 2002 bis 2020 für Romanistik in Heidelberg. Heute ist er hier bei uns mit seinem neuen und sehr gelehrten Buch Geist, Geschichte, Wirklichkeit, Grundfragen der Philologie in der deutschen Romanistik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um das noch kurz so vorzustellen, das Buch hat gut 500 Seiten, einen eher systematisch gehaltenen Einleitungs- und Schlussteil und gliedert sich im Mittelteil dann in 4 große Kapitel zu den jeweils dort vorgestellten eben 4 Romanisten des frühen 20. Jahrhunderts, Karl Vossler, Erich Auerbach, Ernst Robert Curtius und Leo Spitzer. Herr Poppenberg, was macht die 4 Romanisten für uns heute noch, auch für Nicht-Romanisten, interessant und was können wir von ihnen lernen?
Ja, die 4 fortgestellten Romanisten, ja, das ist das jetzt? Ja. Dass Sie sagen, die 4 fortgestellten Romanisten, ich habe viel Psychoanalyse als Hobby getrieben, ist natürlich eine schöne Fehlleistung. Sie waren fortgestellt, schon seit langem, und ich versuche sie gerade wieder hervorzustellen. Und es geht mir darum, an diesen 4 Romanisten zunächst einmal ein bisschen romanistische Fachgeschichte in Erinnerung zu rufen, weil diese 4 Vertreter des Faches hauptsächlich in der Zeit des ersten Jahrhundertdrittels oder der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts tätig gewesen sind und in der historischen Rückschau gewissermaßen für die Hochzeit der romanischen Philologie stehen. Und der zweite Impuls dabei ist ein Versuch zu starten, einer methodologischen Reflexion für die Philologien und Geisteswissenschaften als Deutungswissenschaften. Und zwar das Ganze im Horizont der europäischen Geschichte. Das heißt, es ist auch ein Versuch, die Messlatte für die Methodendiskussion, die heute gang und gäbe ist, etwas höher zu legen und zu zeigen, was Philologie mal geleistet hat und gewissermaßen im Geiste Lenins 2 Schritte zurückzugehen, um dann eventuell 3 Schritte nach vorne gehen zu können. Also erstmal eine Rückschau zu halten, um zu sehen, was war historisch mal möglich und im zweiten Schritt zu fragen oder die Frage in den Raum zu stellen, was können wir im beginnenden 21. Jahrhundert, und das gilt vor allem natürlich nicht für mich, der ich schon jenseits der nicht aktiven Tätigkeit, aber der Diensttätigkeit bin, sondern das gilt vor allem für die jüngeren Leute, die noch in der formativen Phase sind. Ist das ein Modell von Philologie, mit dem man am Beginn des 20. des 21. Jahrhunderts noch in irgendeiner Weise arbeiten kann? Und das war der Punkt, um den es mir dabei ging. Und vielleicht kann ich kurz schildern, wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu schreiben. Denn, Sie haben es ja gesagt, das ist ein ziemlicher Trumm. Und das hat mich auch einige Lebenszeit gekostet, das zu schreiben. Das war mir anfangs nicht so klar, auch weil diese Leute eben fortgestellt waren. Die Texte sind kaum noch zugänglich Und es gibt von allen so ein paar Klassiker in den Anthologien, die man dann mal liest, von Auerbach zur naturalistisch-realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Das ist so ein Standardtext. Aber die gesamten Texte sind doch sehr umfangreich. Also diese Leute haben Tausende von Seiten publiziert und ich habe mich dann nach und nach der Mühe unterzogen, das auch zu lesen. Und dann festgestellt, wow, das ist nicht einfach eine Sammlung von Aufsätzen, die sie mal hier oder da zu Gelegenheiten von Kongressen geschrieben haben, sondern die verfolgen ein jeweils individuelles Forschungsprogramm. Und das ergibt am Ende über ein halbes Dutzend oder Dutzend von Büchern ein regelrechtes Werk. Und der Auslöser war, und dann vor 20 Jahren ist von Hans-Ulrich Gumbrecht das Buch erschienen, vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Das war damals ein wirklich erhellendes Buch, so ein kleines Hansabändchen. Und ich habe damals schon gedacht, da war ich ja noch deutlich jünger, man müsste vielleicht nicht nur das Leben und Sterben, sondern auch das Denken und Schreiben der großen Romanisten untersuchen. Und das ist aber dann im Heidelberger Dienstalltag ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt muss es mal werden. Und ein Auslöser war ein kleiner Text von Giorgio Agamben. Es ist heute ein bisschen prekär, den noch zu zitieren. Jürgen Trabant, der Sprachphilosoph von der FU, hat mir das auch angekreidet. Wie können Sie das Buch mit Agamben einleiten? Aber Agamben war ja auch mal ein sehr kluger Kopf. Und manches ist ihm offenbar jetzt irgendwie ins Gehirn geraten, was nicht mehr ganz koscher ist. Aber er hat vor, ich glaube, 10 Jahren einen Text ausgegraben von Alexandre Kojève. Das war ein russischer Emigrant in Frankreich und ein Philosophiehistoriker. Und Kojève hat nach dem Krieg für de Gaulle als Berater gearbeitet und da so ein kleines Papier entworfen, in dem er die Bildung eines Empire Latin anregt, eines lateinischen Reichs. Das ist sozusagen ein erster Gedanke zur Gründung der Europäischen Union. Und Kojève hat damals gedacht, und das war der Gedanke einer wirtschaftlichen und politischen Vereinigung, wie Kojève sagte, der großen lateinischen Nationen. Und zwar im Einvernehmen mit der katholischen Kirche sollte das stattfinden. Also eine religiös begründete politische Organisation. Und Agamben sagt dazu, der erste Gedanke ist, die Europäische Union ist nicht nur ökonomisch zu begründen, sondern sie muss auch eine allgemeinere Dimension haben. Auch unsere spirituellen und kulturellen, politischen und rechtlichen Wurzeln sind integraler Bestandteil von Europa. Und der Europagedanke darf nicht nur ökonomisch sein, eine Währungsunion, sondern er muss auch diese kulturellen Wurzeln mit überliefern. Denn das ist sozusagen der integrale Bestandteil Europas. Und im Mittelalter, sagt Agamben, war das Christentum das einigende Band Europas. Europa war eine christliche Kultur. Und heute, wo das Christentum, und für Kojève sollte das auch nochmal sein, aber heute, wo das Christentum zunehmend in Verfall gerät, kann es keine religiöse Bindungsform des Europagedankens geben. Heute soll, so sagt Agamben, die Legitimation in Europas Geschichte und in den kulturellen Traditionen Europas liegen. Also nicht die Religion selber, sondern die Geschichte der Religion, die Geschichte der Kultur, die Geschichte der Politik und die Geschichte des Rechts. Und Agamben selber hat ja einen Beitrag dazu geliefert mit dem Homo Sacer-Projekt, eine bestimmte Struktur des Politischen von der Antike bis in die Gegenwart verfolgt.
Darf ich gleich mal eine Rückfrage stellen? Das heißt sozusagen, Ihr Projekt setzt eigentlich da an, sich eben diese 4 großen Philologen anzuschauen und die einerseits auf die Methodik oder ihre Ansätze zur Philologie zu befragen und das dann wiederum ins Gespräch mit der Idee von Europa zu bringen. Da frage ich mich, wenn ich darüber nachdenke, was könnte die Idee von Europa sein? Warum das von der Romanistik ausdenken? Warum nicht zum Beispiel jetzt von sowas wie der AVL, also der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft für die unter uns, die diese Abkürzung nicht kennen?
Ja, das liegt zum einen einfach an der Deformation professionell. Ich bin nun mal Romanist und da liegt mir das am nächsten. Aber das ist natürlich kein gutes Argument. Das Hauptargument ist vielleicht, gerade weil Sie sagen, warum nicht von der AVL, die Romanistik ist ja die Keimzelle der AVL. Die Romanistik ist sozusagen von Hause aus eine vergleichende Philologie. Sie ist gerade nicht germanistisch oder anglistisch, sondern sie ist romanisch. Sie untersucht von Haus aus die romanischen Zivilisationen und Kulturen. Und das heißt eben vom, wir haben das eben besprochen, vom Rumänischen, das ist nicht ganz so zentral in meinem Buch, über das Italienische und das Sardische und alle verschiedenen kleineren Sprachen, über das Katalanische, Spanische, Peruanische, erstmal Portugiesische, bis nach Lateinamerika, also von Bukarest bis Lima und von der Bretagne bis nach Süditalien. Das ist sozusagen das Forschungsgebiet der Romanier und das ist von Haus aus ein vergleichendes Gebiet. Und ein großer Teil der AVL ist ja aus der Romanistik hervorgegangen. Also die hat gewissermaßen das Modell für eine nicht nationale, sondern übernationale Philologie entwickelt. Und deshalb hat die Romanistik in dieser Hinsicht tatsächlich eine paradigmatische Funktion, könnte man sagen. Und wenn man die Texte von diesen vier Autoren liest, dann sieht man das sofort. Sie haben ständig nicht nur die romanischen Zivilisationen im Blick und vergleichen bestimmte Formationen des französischen Theaters mit dem spanischen Theater in derselben Zeit und das Ganze vor allem aber auch, und deshalb ist dieser Agamben-Einstieg weiterhin gerechtfertigt. Auerbach sagt das mal, unsere Generation ist noch aus dem deutschen Gymnasium des 19. Jahrhunderts hervorgegangen. Wir hatten Latein von Sechster bis Oberprima, Griechisch auch habituell, ein bisschen Hebräisch. Wir hatten einen historischen Überblick von den alten Ägyptern bis in die Gegenwart von über 4000 Jahren. Das geht zunehmend verloren. Und jeder, der hier sitzt, kann sich das fragen, was von diesen vier Strukturmerkmalen, die ich jetzt angeführt habe, die eine habituelle Gymnasialbildung im 19. Jahrhundert war, hat jemand hier im Saale noch auch nur annähernd erfahren und internalisiert. Und das heißt zum Beispiel, diese vier Leute, die konnten wirklich Latein. Also ich hatte auch immer Kontakt mit den Altphilologen in Heidelberg und denke auch, dass ich ein bisschen Latein kann. Aber wenn ich das dann gesehen habe, was Vossler oder Auerbach mit lateinischen Texten machen, dann muss ich einfach sagen, das können heute fast nicht mal mehr die Altphilologen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und das ist ein bestimmter sozusagen intellektueller Habitus, den diese Leute ausgebildet haben, der sie befähigt hat, auf sehr hohem Niveau solche Forschungen anzustellen, zwischen den Sprachen hin und her zu pendeln und das Ganze historisch bis in die Antike zurückzuverfolgen.
Da übrigens, ich kann das natürlich nicht abdecken, also um das gleich zu beantworten, ja. All diese Sachen, John Adorno übrigens allerdings beschwert sich, nicht, das übernimmt er von Kalk raus, wir können kein Deutsch mehr wie Claudius, wir können kein Latein mehr wie Wolf. Also ja. Schon diese Generation hatte diesen Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Wenn ich jetzt noch eine Frage einschieben darf zu dem Buch und der Konzeption. Sie haben Gumprecht genannt, jetzt ist der Clou, ja, bei Gumprecht sind es 5, bei Ihnen sind es 4. Es gibt
sechs,
da noch
6. Jaus und Kraus.
Okay, ich wollte fragen nach Werner Kraus, der bei Ihnen sozusagen als kurzzeitiger Briefpartner Auerbachs auftaucht. Was motiviert die Entscheidung, dass Sie da umstellen sozusagen?
Ja, Jaus und Kraus sind Nachkriegsromanisten. Und ich hatte ursprünglich vor, zumindest ein Kapitel über Jaus, sozusagen, was kommt danach und unter dem Motto von nun an ging's bergab, zu stellen und das als Ausblick zu schreiben. Und weil Jaus ja auch gerade in den letzten Jahren nochmal heftig durch die Biografie, die erschienen ist, nochmal heftig in die Diskussion gekommen ist, da dachte ich, das wäre ganz gut. Vor allem, weil Jaus, das ist ja in gewisser Weise auch ein Buch über Heidelberger Philologie, die waren alle mal in Heidelberg. Also Curtius war jahrelang Professor dort, Vossler war über 10 Jahre dort, Auerbach war nicht dort, aber der wäre fast Professor in Heidelberg geworden, wenn nicht ein mediokrer Kollege, so hat Karl Jaspers mal an Hannah Arendt geschrieben, das verhindert hätte. Und Spitzer war wenigstens Gastdozent nach dem Krieg da. Und Jauss war zu der Zeit Assistent.
Weiß man, wer der mediokre Kollege war? Der dann den Job bekommen hat?
Ich glaube, das war der Leonardo Olschki, den man heute so nicht mehr nennen darf, weil er dann auch ein exilierter Jude war. Und der war so medioker nicht, aber der Auerbach wäre dem Jaspers lieber gewesen. So. Und dann schiebt man das eben auf solche
Intriganten. Könnten Sie uns vielleicht gleich noch in aller Kürze diese vier Personen noch mal kurz vorstellen, ja, einfach nur, damit wir sozusagen, bevor wir weiter in ihre Argumentation vordringen, da noch mal sozusagen kurz den Überblick haben. Wer waren denn diese vier Männer?
Ja, das ist auch ein weiteres Moment dieser Autoren. Erich Auerbach und Leo Spitzer waren Juden. Spitzer, ein österreichischer Jude, der dann nach Marburg berufen wurde und von da aus nach Köln gegangen ist. Und Erich Auerbach war ein, ja, auch, also sie waren nicht praktizierende Juden, aber sie waren eben dann im Sinne der arischen Gesetzgebung nach 33 waren sie Juden. Und für Auerbach war das ganz überraschend, weil er im französischen Gymnasium in Berlin aufgewachsen war, in Charlottenburg im bürgerlichen Milieu sozialisiert worden war. Eigentlich war er von der Mentalität her ein protestantischer Preuße und wurde dann nach 33, damit hat sich freiwillig zum Ersten Krieg gemeldet, wurde verwundet. Also die, sozusagen eine Musterbiografie eines Preußen hat er absolviert und wurde dann nach 33 damit konfrontiert, dass er gar kein Deutscher ist. Die beiden sind, also Spitzer und Auerbach, sind dann ins Exil gegangen und Curtius und Vossler sind in Deutschland geblieben und sind aber auch nicht übergelaufen. Vossler war von Anfang an ein erklärter und auch öffentlich formulierter, schon 1923 schreibt er gegen die aufkommenden Nazis. Und Curtius ist ein bisschen schwieriger, aber beide, würde ich sagen, gehören zu dem, was man in Deutschland die innere Emigration nennt. Die anderen zwei sind Exilanten und zwei sind innere Emigranten, die sich in ihren Forschungen gegen den NS positioniert haben, könnte man sagen. Und das ist also auch eine interessante Struktur, die man an den beiden, an den Vieren, an den jeweils Zweien deutlich machen kann. Und ansonsten könnte man sagen, sie sind jeweils Philologen, die sich im europäischen Kontext situieren und schon deshalb gefeit waren, nationalsozialistische Anhänger zu werden, weil sie überhaupt gar keine Idee von Nation hatten, sondern weil sie eine Idee von Europa hatten und alles immer übernational gesehen haben, was sie gemacht haben. Erich Auerbach ist 1946 hervorgetreten, mit dem Buch. Und das sind eben große Bücher, ähnlich dick wie diese, aber viel, viel sozusagen in der Perspektive, viel, viel weiter gefasst. Erich Auerbach publiziert 1946 das Buch, was er im Exil in Istanbul geschrieben hat. Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Also das ist der Gedanke, Mimesis, Nachahmung, ist eine Grundfigur der Poetik des Abendlandes. Aristoteles hat den Begriff eingeführt und er wird maßgebend für die gesamte Dichtung des Abendlandes. Damals konnte man noch Abendland sagen. Das war noch ein sozusagen neutraler Begriff. Und Auerbach verfolgt nun die Entwicklung des mimetischen Gedankens als Problem der Darstellung von Wirklichkeit durch die Jahrtausende, bis hin zu den Realisten des 19. Jahrhunderts und den frühen Autoren des 20. Jahrhunderts, Joyce und Virginia Woolf, also bis in die absolute Gegenwart von damals. Und daran erkennt man, wie sich Darstellungsformen mit der Zeit verändern. Das lasse ich erstmal so stehen, vielleicht können wir da gleich nochmal genauer drauf eingehen, weil das schon erhellend ist, auch für die Konzeption von Philologie, die diese Autoren gehabt haben. Ernst Robert Curtius hatte auch in der Zeit des Nationalsozialismus an einem dicken Buch gearbeitet, das ist dann 1948 erschienen, das ist Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Darin versucht er zu zeigen, dass bestimmte Themen, er nennt sie Topoi, von Homer bis in die christliche Gegenwart und die nachchristliche Gegenwart überliefert werden und dass diese Topoi, dass man abendländische Literatur nur verstehen kann, angemessen, wenn man diese Topoi kennt und ihre Überlieferungsgeschichte kennt. Weil die Topoi nicht einfach identisch wiederholt werden, sondern bei jeder Neuaufnahme variiert werden. Man sieht also die Entwicklung der Geschichte von Homer bis zum Ulysses, meinetwegen. Der Ulysses, er ist schon im Titel auf die Odyssee bezogen, aber er ist nicht einfach ein Remake der Odyssee, sondern eine Neuinterpretation des Gedankens der Odyssee, der Figur des Odysseus aus dem irischen Alltagsleben, dem Belfaster Alltagsleben des frühen 20. Jahrhunderts. Er macht also eine Neuinterpretation der Figur des Odysseus mit allen Stationen, die in der Odyssee beschrieben werden, aber übertragen auf das Dublin, habe ich eben Belfast gesagt, ich glaube, ja. Nein, das Dublin des frühen 20. Jahrhunderts und macht sozusagen eine neue Version des Topos, der topischen Figur Odysseus. Und so kann man das für alle Topoi durchspielen.
Vielleicht haken wir hier kurz ein und vertiefen. Mhm. Sie hatten schon erklärt sozusagen, und das stellt sich ja auch als das Kernargument des Buches heraus, die Romanistik eignet sich, weil die Romanistik qua Hintergrund und Herkunft und als Philologie einmal sozusagen, man könnte sagen horizontal durch den komparatistischen Vergleich der romanischen Sprachen, einmal vertikal durch die jeweilige Herkunft im Latein und dann jetzt bei diesen vier spezifisch durch die Fähigkeit, dann eben auch noch das Griechische zu beherrschen in der Differenz der griechischen Antike zum dann also der lateinischen und dann der christlichen lateinischen Überlieferung in sich als Fach diese ganze Überlieferung und Überlieferungszusammenhang und Geschichte ist bei Ihnen ja ein wichtiger Begriff. Das deckt Sie ab, weil sie diese Art von Philologie ist. Vielleicht ist also der Punkt jetzt, um argumentativ einzusteigen, Philologie ist Ihr Zentralbegriff, ist Ihr methodischer Zentralbegriff. Wie würden Sie das einigermaßen knapp umgrenzen und definieren, Ihr Verständnis davon?
Also zunächst würde ich sagen, das ist nicht mein Verständnis, sondern das Gute an dieser Art von Studien ist ja, ich muss keine Meinung haben, sondern ich stelle ja dar, was gewesen ist und versuche aus dieser Darstellung gewisse Kriterien zu entwickeln, die historisch mal gültig waren. Und natürlich mache ich das nicht ganz und gar interesselos. Es geht ja auch um die Auseinandersetzung mit dem positivistischen Geschichtsbild. Und die vier sind alle erklärte Gegner der positivistischen Geschichte, des Historismus des 19. Jahrhunderts und versuchen in der Nachfolge von Nietzsches Historienschrift und der Ursprung der Tragödienschrift zu zeigen, dass es jenseits des reinen Faktensammelns, des historiografischen Faktensammels, einen anderen Begriff von Geschichte und einen anderen Zugang zur Geschichte gibt und dass die Philologie dazu die Methode liefern kann. Und das liegt genau in dem, was ich eben an dem Beispiel Odysseus und Ulysses versucht habe, kurz zu skizzieren. Die Erfahrung von Curtius aus der Geschichte der Topoi, die Erfahrung von Auerbach aus der Geschichte des Wandelns des Mimesis-Konzeptes im Laufe der Jahrtausende, der zweieinhalb Jahrtausende, zeigt, dass ein wesentlicher Aspekt von literarischen Texten und von allgemein geisteswissenschaftlichen Texten in ihrer historischen Verfassung besteht. Sie sind Teil einer kulturellen Entwicklung. Vom Odysseus zu Ulysses findet eine Entwicklung statt. Das ist nicht einfach eine formale Bezugnahme auf die Odyssee, sondern es ist eine Neuinterpretation der Odyssee. Und das kann man aus den ganzen vier Autoren lernen. Der methodische Zugang der Philologien erlaubt es, Historie nicht als eine Aneinanderreihung von Fakten zu sehen, mit denen man bei Günter Jauch Millionär werden kann, wenn man das weiß, sondern Geschichte zu verstehen als etwas, was sich entwickelt. Also Geschichte bedeutet wesentlich Entwicklung und historische Erkenntnis besteht genau darin, Geschichte als Entwicklung zu verstehen. Und umgekehrt heißt das, die Philologien sind die Methode für eine anspruchsvolle historische Erkenntnis. Das kann man von diesen Vieren lernen. Und an dem Punkt würde ich auch nur ein ganz klein wenig polemisch sagen, sind sie ein wirkliches Korrektiv zu dem, was heute in den Philologien ganz allgemein gang und gäbe ist, nämlich die heilige Dreifaltigkeit von Race, Class und Gender, ist eine ganz und gar unhistorische Form des methodischen Herangehens. Ob ich einen Text von Cervantes oder einen Text von Virginia Woolf oder einen Text von einem zeitgenössischen Autoren auf Genderfragen untersuche, es kommt immer dasselbe raus. Entweder sie sind genderpositiv oder gendernegativ. Also meistens kommt dann bei älteren Texten heraus, sie waren irgendwie frauenfeindlich und bei moderneren Texten eher nicht so. Aber das Ergebnis ist banal, könnte man sagen. Und hier geht es darum, historische, also Texte sozusagen in ihrer historischen Entwicklung zu sehen und daraus Erkenntnis zu ziehen.
Aber das klingt jetzt ja nicht mehr nur ganz deskriptiv. Also vielleicht steckt da schon auch ein bisschen der Wunsch danach, dass die gute Romanistin heute auch ein bisschen mehr wie Auerbach oder Curtius schreiben sollte. Oder ist das gar nicht mehr möglich, so zu arbeiten? Ja,
das ist eine gute Frage. Und wenn wir von dem anfänglichen Befund ausgehen, den Auerbach selber, 1953 war das, stellt, dass eine bestimmte Bildungsvoraussetzung notwendig ist, um solche Arbeiten auf dem Niveau machen zu können, dann können wir sagen, ja, das ist heute nicht mehr möglich, was ja nicht heißt, dass es nicht nötig ist. Im Gegenteil. Also wenn Agamben recht hat, und das ist ja auch nur ein Deutungsangebot, was er macht, dass Europa ganz wesentlich in seinem Geschichtsraum besteht. Und dass dieser Geschichtsraum aus Deutungen besteht, die zu verschiedenen Zeiten gegeben worden sind, und dass diese Deutungen diesen Geschichtsraum bilden. Dann wäre es an der Zeit, dass wir uns zurückbesinnen auf diese vier und andere, das könnte man für die Anglistik vermutlich genauso durchspielen und für die Slawistik auch, nur die beiden, die vier waren mir eben am nächsten und sie sind auch auf der Ebene der Methodendiskussion, wurden sie damals international als herausragend wahrgenommen. Und so gesehen ist das tatsächlich sozusagen, Agamben geht so weit zu sagen, das Überleben Europas hängt daran, dass wir einen Zugang zur Geschichte Europas behalten. Und an dem Punkt würde ich sagen, das ist ein bisschen emphatisch, aber ich glaube, er hat nicht Unrecht.
Diese spezifische Form von Reflexivität vielleicht, die damit angesprochen ist, also Schlegel, das zitieren Sie ja auch, definiert Philologie als Verstehen des Verstehens. Mhm. Reflexivität, ich denke da immer zuerst an die Philosophie, das ist also auch professionelle Deformation, wenn Sie so wollen. Das mag sich ja ergänzen. Um da jetzt aber doch nochmal nachzufragen, es beschleicht einen ja dann vielleicht doch der Verdacht, Philologie so eng an Hermeneutik gebunden, Gadamer, Wahrheit und Methode, war da nicht was mit der Ideologiekritik? Man könnte meinen, dass das in sich dann doch letztlich ein relativ konservatives Konzept ist, nicht mit der starken Anbindung an den Überlieferungszusammenhang, je nachdem, gegen wen man polemisiert. Können Sie das nochmal, also Sie entfalten hier eine Deutung der Hermeneutik und auch eine Deutung Gadamers, die, soweit ich das verstehe, versucht, sich gegen diesen Art von Konservatismus zu richten. Mhm. Also ein konservativer Gadamer, gegen den sich Foucault, Derrida, Benjamin, Adorno, alle haben sich daran sozusagen abgearbeitet, aber das wollen Sie nicht.
Ja, ich habe den Fehler gemacht, als ich in Erfurt war und dort in sehr kleinen Seminarkreisen Seminare angeboten habe, weil die Universität damals noch in Entwicklung war und ohnehin ja nie mehr als 5.000 oder 6.000 Studierende haben sollte. Als ich nach Heidelberg kam, hatten wir alleine 1.800 Studierende nur am romanischen Seminar. Da bin ich sozusagen in wirklich, das war ein Kulturschock. Und da habe ich den Fehler gemacht, ein Gadamer-Seminar anzubieten, weil ich auch dachte, so, ich bin so sozialisiert worden. Gadamer, das ist verschnarcht. Das ist so ziemlich, ich habe meine akademische Muttermilch mit den französischen Philosophen oder von denen eingesogen. Und dann habe ich einfach gedacht, Gadamer ist irgendwie ein Heidegger-Schüler, der kann nicht ganz dumm sein. Und wollte es einfach mal wissen. Und weil das ein sehr kleines Seminar war, musste ich mich jede Sitzung wirklich vorbereiten. Und dann habe ich Wahrheit und Methode studiert. Und ich bin aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. Weil alles das, was an Topoi, sozusagen an anti-Gadamerschen Topoi im Umlauf war und ich internalisiert hatte, mit der Rechtfertigung, das muss man gar nicht lesen, wurde mir widerlegt. Und ich glaube nicht, dass ich in Erfurt eine konservative Konversion vollzogen habe, sondern ich habe gemerkt, der Gadamer ist, wenn man ihn wirklich liest, jemand, der gerade, ein großer Teil der Anti-Gadamer-Polemik ist ja entstanden durch die Antrittsvorlesung von Jauss in Konstanz, wo er den Gadamer als Bête Noire aufbaut, um seine eigene Rezeptionsästhetik zu profilieren. Und wenn man das Kapitel, an dem sich Jauss abarbeitet, mit der Jausschen Vorlesung mal korreliert, dann sieht man, das ist eine nicht mal besonders kreative Fehllektüre. Also das ist ein Begriff von Harold Bloom. Da setzt sich einer unter unendlicher Einflussangst mit einem großen Vorbild auseinander, mit jemandem, Jauss war in Heidelberg, als Gadamer Wahrheit und Methode ausgearbeitet hat und hat vermutlich in den Seminaren gesessen und das alles mitgekriegt. Und er muss sich dagegen absetzen und deshalb macht er Gadamer zu einem Konservativen. Und Adorno macht das auch. Und die Franzosen sind zum Teil wirklich auch auf Unkenntnis beruht. Es gibt von Jean-Luc Nancy einen frühen Text über Gadamer, der sagt, oh, da entgeht uns was, wenn wir den nicht lesen. Und Derrida hat zu Gadamers Tod einen Nachruf geschrieben und da sagt er hatte recht. Also die Auseinandersetzung, die der Heißsporn Jacques Derrida als 35-Jähriger mit Gadamer geführt hat, wo er ihm auch sagt, du bist ja verschnarcht und Hermeneutik ist das Letzte, hat er am Ende seiner Tage eingesehen, da habe ich mich einfach verstiegen. Der Gadamer ist gar nicht so konservativ, wie es den Anschein erweckt. Denn das ist der gleiche Gedanke wie bei den Topoi, den ich eben für Curtius gezeigt habe. Und für Curtius gilt der gleiche Reflex. Curtius ist ein Konservativer und irgendwo war er das auch. Ja. Aber von Benjamin gibt es den Begriff der rettenden Kritik. Und das heißt eben auch, ja, man kann jeden irgendwie verdammen, aber man muss sozusagen in der Kabbala die göttlichen Funken, die nach dem Bruch der Gefäße ausgestreut worden sind, die muss man wieder sammeln. Und es gibt solche Funken in Curtius zuhauf. Und das habe ich versucht zu zeigen und den Begriff des Topois als einen, wie man heute sagt, ergebnisoffenen Prozess deutlich zu machen. Topoi verändern sich und eine Pointe meiner Darstellung von Curtius ist, der Topos der Schifffahrt ist seit der Antike ein tragender Topos, das Staatsschiff, das Schiff der Kirche, sind Topoi, mit denen politische Gedanken und theologische Gedanken entwickelt worden sind. Und ab einer bestimmten Zeit, ab dem 16. Jahrhundert, tauchen in der Literatur zunehmend Texte auf, in denen es um Schiffbruch geht. Und dann habe ich mir klar gemacht irgendwann, Schiffbruch ist ein Topos der Moderne. Und die Frage ist dann, ist der Schiffbruch sozusagen eine Variation des Topos der Schifffahrt? Der wird normalerweise so ausgelegt, das Schiff kommt in die Stürme und kommt dann friedlich in den Hafen des Friedens, die Stürme des Bürgerkrieges und der kommt dann in den Hafen des Friedens oder die Stürme des Lebens und der Hafen des Heils, ist die klassische Auslegung. Und wenn die Moderne sich von Gongora bis Baudelaire, Rimbaud und drüber hinaus, bis Enzensberger habe ich das getrieben und Frank Witzel, in Schiffbruch-Fantasien ergeht, dann könnte es sein, dass der Schiffbruch ein Topos der Moderne ist. Ich habe mit Frank-Rutger Hausmann, der sich sehr gut bei Curtius auskennt, lange in all den Jahren sehr viel korrespondiert. Er hat mir sehr viel Beistand auch geleistet, weil er sich historisch sehr gut auskennt. Und habe mit ihm darüber diskutiert. Würde Curtius den Topos des Schiffbruchs als Variation des Topos der Schifffahrt akzeptieren? Und zu Anfang hat er gesagt, nee, auf keinen Fall. Dazu war der zu konservativ. Obwohl er die moderne Literatur gut kannte. Aber deshalb hat er offenbar nicht, das war sozusagen, er kannte diese Texte alle, hat sie aber nicht eingeführt in europäische Literatur. Und dann, nach 3 Jahren, hat er irgendwann gesagt, ich glaube, Herr Poppenberg, Sie haben recht. Das könnte man so sehen, dass sozusagen das Gegenteil eines Topos Teil der Geschichte des Topos ist. Und an dem Punkt muss man sich klar machen, ist die historische Topik nichts Konservatives. Da geht es nicht darum, irgendwas aus der Tradition zu bewahren, sondern bewahren heißt dann, es umformend bewahren, es weiterentwickeln. Und das heißt auch, und das ist bei Gadamer das Gleiche, die Rezeptionsgeschichte Gadamer ist eine, die auf die Zukunft offen ist, die immer wieder sagt, jede neue Interpretation eines Werkes gehört zu diesem Werk und konfiguriert aber das Werk neu. Und das kann ich jetzt erstmal nicht, wenn das konservativ ist, gut, dann bin ich eben offenbar doch konservativ. Ja.
Da will ich jetzt doch noch einmal nachhaken.
Ja?
Die Gadamer-Lesart ist mir sehr sympathisch und so weiter und da können wir vielleicht später auch nochmal drüber diskutieren. Curtius ist ein interessantes Beispiel. Wie Sie sagen, Curtius war ja in den 20er Jahren, und das stellen Sie ja auch gut dar, sozusagen der Modernste der Modernen, schreibt ganz früh über Proust, über Eliot's Wasteland und über den Ulysses von Joyce.
Aber das, über die Surrealisten noch vor Walter Benjamin.
Genau. Und das Interessante ist ja, und das zitieren Sie ja selber, Curtius schaut sich das an, geht da sozusagen einmal durch, schätzt die Komplexität, bindet das dann alles rückwärts an seine, die lange Tradition, die christliche Tradition, und kommt dann zu diesem Schluss, ja, aber eigentlich ist es leer. Sozusagen, es ist eine Leere da, die sich nicht füllen lässt, wie sie sich religiös füllen lassen würde oder müsste. Also reicht nicht die 2,5 Jahrtausende Tradition, auch wenn sie nicht substanzmetaphysisch oder wie auch immer man das nennen will, abgesichert sind, reicht nicht diese lange Traditionsgeschichte, um dann doch eventuell Neues niederzuschlagen. Mhm. Curtius schien mir bei Ihnen so ein interessanter Punkt, an dem Sie sich vielleicht selber nicht so ganz einig waren, wie viel man von ihm dann doch retten kann.
Mhm. Diese Erfahrung, dass die Moderne und die Avantgarden sich in den 20er Jahren spätestens erschöpft haben, dass da Leerlauf entsteht. Das wird ja vor allem bis 1930 an den quartalsweise sich abwechselnden avantgardistischen Manifesten deutlich. Und die überbieten sich immer. Das ist das Überbieten der Vorgänger ist eine Topik der Avantgarden, sodass ich dann geschrieben habe, der Topos des Neuen ist sozusagen das, was die Avantgarden ausmacht, die Überbietungslogik. Und irgendwann erschöpft sich diese Überbietungslogik. Und Curtius, der diese Texte alle kannte und auch die Hochliteratur dazu kannte, hat das offenbar bemerkt. Und da war er nicht der Einzige, der das bemerkt hat. Deshalb habe ich ihn mit Jean Paulhan aus Frankreich parallelisiert, der dazu einen sehr klugen sprachphilosophischen Essay geschrieben hat. Les Fleurs de Tarbes, die Blumen von Tarbes, wo er auch eine rhetorische Analyse der modernen Lyrik und Dichtung allgemein vornimmt und auch sagt, diese Überbietungslogik, die kann nicht lange funktionieren. Irgendwann kann man sich nicht mehr überbieten und noch was Neues machen. Das Neue wird dann banal. Ist dann rein um des neuen Willen neu. Und das ist ungefähr die Situation, in der wir heute sind. Das Neue ist eine Mode und mehr nicht. Und deshalb hat Curtius dann gesagt, dann müssen wir mal gucken, wie ist es dazu gekommen? Und deshalb verfolgt er in einem langen Exkurs, in dem er Klassik und Manierismus gegenüberstellt. Manierismus ist für ihn der Begriff für barocke Literatur und barocke Kunst. Und die barocke Kunst und die klassische Kunst sind immer stilgeschichtlich gegenübergestellt worden. Und meistens wurden sie so gedeutet, die Klassik ist das Formvollendete und das Gute und Barock ist das Verwilderte und das Schlechte. Und Curtius stellt nun fest, wenn man das mal sich genauer anguckt, sind die barocken oder manieristischen Epochen solche der Erneuerung. Da werden klassische Muster in Frage gestellt und neue Muster vorgestellt. Also besteht die Geschichte, wenn man sie unter dieser stilgeschichtlichen Kategorie betrachtet, im Wesentlichen darin, das bewahrende klassische und erneuernde barock-manieristische Tendenzen sich abwechseln. Und das nimmt im Spanien des 17. Jahrhunderts besondere Fahrt auf. Und da stellt er ein Buch von dem spanischen Jesuiten Baltasar Gracián ins Zentrum. der hat eine bestimmte Denkform, literarische Denkform, den Konzeptismus, das Concetto, das Concepto, das Conceit im Englischen, herausgearbeitet und dafür eine Theorie entwickelt. Und Curtius sagt nun, hier sind wir am Urknall der Moderne. Hier wird, das Concepto ist eine ingeniöse Bildung, die Überraschendes Neues zutage fördern soll. Und Gracian bringt eine Theorie, wie produziert man, welche Methode gibt es, um Überraschung zu produzieren. Das ist der Gegenbegriff von Methode eigentlich. Und da sagt Curtius, hier sind wir sozusagen im Glutkern der Neuzeit. Und aus diesen Überlegungen der Spanier und der Italiener parallel gehen Tendenzen hervor, die dann in den Avantgarden zu sich selber kommen. Und sein Schüler Gustav René Hocke hat dann in den 50er Jahren eine große Ausstellung gemacht. Und das sind zwei Bände in Rowohlts Deutscher Enzyklopädie. Das ist heute nachgedruckt worden. Da stellt er Bilder, Gemälde der damaligen Avantgarden, Dalí und Max Ernst und solche, mit manieristischen Kunstwerken aus der frühen Neuzeit, spätestens 16. bis Mitte 17. Jahrhundert. Es ist eine Parallelaktion. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn man das sieht, wie genau die sich entsprechen. Und also das, sozusagen der Curtius'sche Befund wird da augenfällig. Die bestimmte Formbildungen der Moderne sind in der Prämoderne präfiguriert worden. Und dann hat Curtius den Schritt weitergemacht und gesagt, das müssen wir jetzt nochmal zurückverfolgen bis in die Antike. Und kommt dann dazu zu sagen, das ist der Urknall, beginnt schon in Athen oder findet das erste Mal in Athen statt. Das ist die große Auseinandersetzung zwischen den akademischen Philosophen, Platon, und den Sophisten. Die Sophisten sind die Manieristen und Platon, die methodischen Philosophen, sind die klassizistischen Philosophen. Und das ist sozusagen die Grundstruktur der gesamten abendländischen Entwicklung, die sich in immer neuen Ausprägungen neu etabliert. Und an dem Punkt hat Curtius eben eine Grundstruktur der abendländischen Geistesgeschichte versucht, verstehbar zu machen, aus der Perspektive der Rhetorik und der Topik, die mir sprachphilosophisch und geschichtsphilosophisch von großem Belang zu sein scheint, weil wir ja immer noch in dem Glauben leben, die Sophisten sind die Täuscher. Das lernt man im philosophischen Proseminar. Die Sophisten sind die Dummen und die Platon und Aristoteles haben die Philosophie auf methodischen Boden gestellt. Und tatsächlich sind die Sophisten nicht die Verderber, sondern, das waren sie vielleicht auch, aber sie haben eigene Denkformen entwickelt, die eben eher aus der Rhetorik als aus der Logik stammten. Und an dem Punkt wird das dann hochinteressant.
Vielleicht, weil wir langsam keine Zeit mehr haben, würde ich gerne noch eine abschließende, etwas experimentelle Frage stellen. Ja. Und Sie hatten ja schon gesagt, natürlich ist ein großer Grund, warum in diesem Buch die Romanistik so groß ist, ist, weil Sie eben Romanist sind. Und ich habe mich aber gefragt, könnte man, wenn man sozusagen Europa literarisch denken will, könnte man da nicht auch bei Prag ansetzen und sagen, Europa, das ist vor allem Zentraleuropa, das ist die Verflechtung zwischen West und Ost, das sind die vielen kleinen unterschiedlichen Kulturen. Also was gewinnt man und was darf man vielleicht nicht aus dem Blick verlieren, wenn man Europa so stark von dem Lateinischen und dann sozusagen natürlich auch einer imperialen und später kolonialen Verbreitung von diesen Sprachen her denkt?
Das glaube ich, das ist eine ganz brisante Frage. Und in der Tat ist Österreich-Ungarn, also Prag, Wien, Budapest, das Dreieck, natürlich auch eine grandiose Präfiguration des europäischen Gedankens. Und es gab in der Tat, wir hatten in Heidelberg mal einen Habil-Vortrag von einem Slawisten, der Diskussionen über eine Europäische Union aus den 20er Jahren, also nach dem Ersten Krieg, rekonstruiert hatte, wo ein europäischer Gedanke östlich konfiguriert war. Sozusagen Österreich-Ungarn ist ja dazu prädestiniert, so wie die Schweiz, Romain Rolland hat das die Schweiz als Modell für ein Europa vorgestellt. Das ist vielsprachig und gleichzeitig gibt es in der Vielsprachigkeit eine Beziehung. Ob das eine Einheit ist, weiß man nicht so genau. Und so war Österreich-Ungarn ja auch ein polyzentrisches und multikulturelles Gebilde. Und in der Tat wäre das ein Modell gewesen. Und wenn die Österreicher das hingekriegt hätten, wenn sie nicht so borniert gewesen wären und doch im Grunde zentralistisch gedacht hätten, dann hätte sich die Weltgeschichte anders entwickelt. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, den man aus diesen Überlegungen dieser Philologen entnehmen kann. Alle Entwicklungen sind nie intentional und teleologisch, sondern sie entstehen aus bestimmten, zum Teil Zufall, so wie die Evolutionsbiologie uns das gelehrt hat. Sie entstehen aus Zufallsvarianten, Zufallsvariationen, die dann habitualisiert werden und neue Tendenzen in Gang setzen. Und wenn sich die EU oder einen Gedanke von Europa aus Osteuropa gebildet hätte, dann hätte es den Kalten Krieg nicht gegeben, dann hätte es den Eisernen Vorhang nicht gegeben, dann hätte es das Großreich der Sowjetunion wäre dann so nicht bestehen und so weiter. Also man könnte so eine ukronische Parallelgeschichte entwerfen, in der Europa von Osten her gedacht würde. Und das wäre ein ganz anderes Europa, aber das wäre auch ein Europa. Und Adenauer hat nun mal für die Westbindung plädiert und Kojève für die Westbindung plädiert. Deshalb war das klar, da haben sich die Jahre 1950 bis heute als Jahre der Westbindung etabliert. Und da, das ist einfach eine historische Entwicklung, die so geworden ist, aber die in keiner Weise eine notwendige Entwicklung gewesen ist, sondern die sich gewissermaßen geschichtsevolutionär ausgebildet hat, als eine mögliche Variante, zu der es auch Alternativen gegeben hätte, die aber nicht verwirklicht worden sind.
Gut, dann wäre jetzt die Zeit für Publikumsfragen. Das Mikrofon ist da und geht rum.
Ja, die Zeit, über die Sie geschrieben haben, war auch eine Zeit, oder die Zeit dieser Autoren Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war auch eine Zeit der Entdeckung des Orients, ja, um an die letzte Frage anzuschließen. Es geht nicht nur um Europa. Die Autoren scheinen aber in irgendeiner Weise von Europa als einem geschlossenen Kulturraum auszugehen. In der gleichen Zeit sind aber, also diese Vorstellung ist ja schon, das heißt, Schopenhauer, Nietzsche oder so versucht wurden, oder Albert Schweitzer oder so aufzulösen. Also es war damals fast intellektueller Standard, sich irgendwie auf den Orient einzulassen. Spiegelt sich das in den Werken dieser Ihrer Autoren wieder, die Sie da untersucht haben?
Also das, was wir heute unter Orient verstehen, ist dort wenig präsent. Der Orient ist für diese Autoren der jüdische Zivilisationsraum. Also die ganze alttestamentliche Kultur ist natürlich präsent. Und Auerbach beginnt seine Darstellung der Geschichte der Mimesis mit der Analyse einer Szene aus der Odyssee und mit der Abraham-Isaac-Geschichte. Das macht er als Parallelaktion, um deutlich zu machen, es gibt zwei verschiedene Formen der Darstellung. Am Anfang der abendländischen, so ist das für die eben, Zivilisation. Und die abendländische Zivilisation ist jüdisch und griechisch-römisch konfiguriert. Also das Orientalische ist für diese Philologen das, was im europäischen Raum manifest wirksam geworden ist. Dass es in Spanien und in Süditalien von 700 und wann war das bis 1492 eine ganz starke muslimische Präsenz gab und so weiter.
Toledo als
Kultur. Das ist denen bewusst. Aber das ist in den Überlegungen nicht so präsent, weil sie auch nicht Arabisch konnten. Und weil diese Texte damals noch nicht, also die Arabistik beginnt ja in der Zeit erst zu einer Wissenschaft zu werden. Und Philosophiehistoriker wissen das auch. Natürlich ist die ganze Scholastik, nicht die ganze, aber ein großer Teil der Scholastik, aus Übersetzungen der griechischen, vor allem des Aristoteles, aus dem Arabischen nach Mitteleuropa gekommen. Also das ist bewusst, aber kaum einer konnte, als ich studiert habe, gab es ganz wenige, die so viel Arabisch konnten, um Avicenna im Original lesen zu können. Und geschweige denn, sie hatten dann ja immerhin noch die lateinischen Übersetzungen davon, wo sie das parallel lesen konnten. Aber solche philosophischen Texte im Original lesen zu können, das muss man erstmal hinkriegen. Und das gilt für die Literatur auch. Und das gehörte nicht zum Ausbildung. Deshalb hatte ich Auerbach eben zitiert. Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Das war sozusagen der Standard. Aber Arabisch lernte man nicht. Und das hat etwas mit der sozusagen, ein Freund von mir hat das mal gesagt, das anti-islamische Europa. Europa hat sich ja wesentlich, vor allem nach 1492, in der Abwehr des Islam konstituiert. Und Karl Martell in den Pyrenäen und so weiter, das Prinz Eugen, der edle Ritter, das sind ja alles historische Daten, die den Islam zurückgeschlagen haben. Und das gehört zum Selbstverständnis Europas dazu. Und deshalb ist das in diesen Texten kein Thema, sagen wir mal. Aber nicht, weil sie einen anti-islamischen Affekt hatten, sondern weil sie das nicht konnten. Auerbach geht so weit, dass er in dem Kapitel über die realistische Literatur des 19. Jahrhunderts die Russen nicht behandelt. Nicht, weil er sie nicht gekannt hat, sondern er sagt ausdrücklich, selbstverständlich habe ich das gelesen, aber ich kann es nicht im Original lesen. Und deshalb ist er als Philologe rechtschaffen genug, nicht von etwas zu reden und zu handeln, was er nicht wirklich von der Pike auf versteht. Und bei Auerbach ist das ganz besonders wichtig, weil Mimesis darin, methodisch besteht das darin, dass er immer so eine kleine halbe bis ganze Seite Text nimmt im Original, den übersetzt und dann kommentiert. Und zwar Satz für Satz, Wort für Wort, bis in die grammatischen Strukturen hinein. Und das könnte er fürs Russische nicht, sagt er. Deshalb behandle ich die nicht. Gekannt hat er das. So, man kann Maimonides in deutscher Übersetzung lesen, aber wenn Sie dann Leo Strauss lesen, dann stellen Sie fest, irgendwie kommt man nicht sehr weit, wenn man das in Übersetzung liest.
Ja, vielleicht kurz noch dazu. Ja. Es gab ja dieses gigantische Werk Ende des 19. Jahrhunderts von Max Müller, der hier aus der Nachbarschaft stammt,
ja.
Sacred Book of the East, ja, also die 50 Bändig, wo man in Übersetzung alles hat. Und ist es vielleicht auch eine Einschränkung des Gesichtskreises eines Philologen, wenn er nicht bereit ist, eine Übersetzung zu lesen?
Das ist jetzt wirklich eine Gewissensfrage, ja. Nach dem, was ich in diesem Buch darzustellen versuche, und da ist der Gewährsmann, der theoretische Gewährsmann Wilhelm von Humboldt und seine sprachphilosophischen Überlegungen. Die Quintessenz von Humboldts Sprachphilosophie ist ja, Sprachformen sind Denkformen. Wir denken in den Formen einer Sprache und eine bestimmte Form von Sprache bringt auch bestimmte Denkformen hervor und somit eine Weltwahrnehmung, ein Weltbild. Und dann ist es klar, wenn ich das Weltbild, die Denkform des der Araber verstehen will, dann muss ich Arabisch können. Sonst denke ich Deutsch, wenn ich das in deutscher Übersetzung lese oder in englischer Übersetzung, das ist geschenkt. Also vor diesem Hintergrund, und der ist für Vossler und die anderen wirklich, also Humboldt ist für diese Generation ein wirklich maßgebender Autor, der wird da erst richtig entdeckt in dieser Generation. Und auch für Kassirer, für Heidegger, ist das für Benjamin, ist Humboldt der Referenzautor in sprachphilosophischen Fragen. Und deshalb ist klar, man versteht eine fremde Zivilisation nur, wenn man ihre Sprache versteht. Das ist die Position, die Humboldt einnimmt. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn man das ernst nimmt, dann ist das ganze Globalisierungsgerede von heute und interkultureller Dialog und so weiter, das ist Geschwätz, weil es sozusagen nur Oberflächensurfing ist. Oh, das wird jetzt aufgenommen. Ja.
Darf ich?
Nein, aber ich stehe dazu. Das ist.
Ja, ich würde gerne direkt daran anschließen, denn Auerbach ist ja auch der Autor eines berühmten Aufsatzes über die Weltliteratur,
genau,
der vielleicht in den letzten Jahren sogar noch mehr rezipiert worden ist als sein Buch Mimesis.
Mhm.
Insofern würde ich in der Tat hier auch kritisch einhaken, ob wir uns diese Position weiterhin erlauben können, uns sozusagen aus philologischer Rechtschaffenheit auf einen Eurozentrismus zu konzentrieren. Das könnte man weiter diskutieren. Ich wollte Sie aber ganz konkret fragen, weil Sie ja von Rückbesinnung gesprochen haben, Sie haben das Wort gebraucht, was Sie uns konkret als Handlungsanweisung empfehlen. Denn der Historismus, den Sie ja rühmen an diesen Autoren, also auch da haben Sie ja etwas polemisch gesagt, wir beschäftigen uns hier mit Race, Class und Gender in der modernen Literaturwissenschaft, auch in der romanischen Philologie hier in Leipzig.
Die Frage ist ja, also die aktuelle Kulturwissenschaft ist ja sehr geprägt durch Dinge wie den New Historicism und so weiter, also eine Art Historical Turn hat ja sehr wohl stattgefunden und bestimmte Dinge bei Foster sind ja auch relativ unhistorisch, geradezu aus heutiger Sicht. Das heißt, wenn wir diesen Europagedanken haben, den Sie stark machen, den historischen Gedanken, den Sie stark gemacht haben, also was ist es eigentlich, was wir heute am meisten brauchen? Sie haben ja gesagt, man kann es nicht eins zu eins übersetzen, uns fehlen viele Vorkenntnisse, aber was würden Sie uns empfehlen, wo genau müssen wir uns inspirieren lassen, wo würden Sie diesen Brückenschlag, diesen leninschen Rückgriff genau situieren wollen?
Ja, was tun, müsste ich jetzt schreiben. Ja. Aber das habe ich, bin ich hinter Lenin zurück oder habe ich ihm voraus, dass ich mir nicht so sicher bin, was sozusagen man schwarz auf weiß nach Hause tragen kann, wenn man das Buch gelesen hat. Vielleicht dazu auch eine kleine Bemerkung zu der Form der Darstellung dieses Buches. Ein Freund von mir aus meiner Generation, der das Buch gelesen hat, er schrieb mir, so ungefähr in dem Sinn, wie Sie das jetzt gesagt haben, du referierst ja die Positionen der vier Romanisten, aber was ist denn deine Position? Und das ist gut gebrüllt, Löwe, würde ich sagen. Jetzt sag doch mal, was ist das Positive? Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ich glaube, das ist so leicht nicht. Und habe eine kurze Darstellung des Darstellungsprinzips dieses Buches ihm geliefert. Das ist nicht einfach Referat von Spitzhack und Vosslau und so weiter. Wenn man das sieht, das Buch war erst für einen anderen Verlag bestimmt und war da schon formatiert und dann ist es bei Winter erschienen und dann musste das neu formatiert werden und dann mussten die Anführungsstriche verändert werden. Und dann hat meine Frau hat da mitgemacht, dann haben wir gemerkt, das sind 20.000 Anführungsstriche. Also das sind kleine Zitatfetzen, aus denen das Buch besteht. Kaum länger als zwei Zeilen sind Zitate mal. Und ich würde sagen, dass die Methode des Buches ist das, was in der Literaturwissenschaft der Stil indirekt libre ist. Das hat Flaubert entwickelt und der hat damals auch zu Anfang für Verstörung gesorgt. Die Leser fühlten sich alleingelassen. Also der Stil indirekt libre, die personale Rede, besteht ja darin, dass nicht wie bei Balzac ein Erzähler einen durch die Handlung führt und sagt, das sagt der und das ist davon zu halten und später stellte er fest, das und so weiter, sondern dass Flaubert, Education sentimentale, die leere Jahre des Herzens, Frédéric Moreau, ist sozusagen das Musterbeispiel für diese Erzählform. Der Erzähler tritt hinter die Personen zurück und lässt die Personen sprechen und handeln und entwickelt sozusagen aus diesen verschiedenen personalen Perspektiven nicht eine Quintessenz, die der Erzähler zielt, sondern die der Erzähler ans Publikum verweist. Die Leser müssen aus der Konstellation der Figuren, das ist Frédéric Moreau, sein Freund Delaurier, die drei Damen und der ganze Freundeskreis, die werden dargestellt und in ihrer jeweiligen Befindlichkeit dargestellt. Und am Ende, sagt Flaubert, ergibt das eine Histoire morale de ma génération. Histoire morale ist sehr schwer zu übersetzen. Also ich würde sagen, eine Mentalitätsgeschichte meiner Generation. Und das ist die Generation, die Revolution von 1848 getragen hat. Also dieser Roman hat den Anspruch, eine Deutung des Scheiterns der Revolution von 1848 in Frankreich zu liefern. Und die verschiedenen Personen geben sozusagen ein Geflecht von Einstellungen, zeitgenössischen Einstellungen, die eine Mentalitätsgeschichte der Generation von 1848 ergibt. Und das Unangenehme an dem Roman ist, dass man als Leser alleingelassen wird mit diesem Geflecht von Figuren und seine eigene Position darin entwickeln muss. Und so habe ich gewissermaßen einen philologisch-philosophischen Roman geschrieben. Das ist ja kein wissenschaftlicher Text. Das wird ja sofort deutlich, wenn man das liest. Ja, das sind ja nicht mal Fußnoten drin. Aber es ist auch kein Essay, sondern das ist ein philosophisch-philologischer Roman, in dem die vier Protagonisten eben die vier Romanisten, die Protagonisten sind, und ihre Referenzautoren Humboldt, Vico und so weiter, die weiteren Protagonisten sind. Und die ganzen drumherum angesiedelten weiteren Referenzautoren, Jean Paulhan habe ich eben erwähnt und so weiter, sind die Nebenfiguren. Und die alle zusammen ergeben eine, so habe ich es in der Einleitung geschrieben, eine Art Diskursgeschichte. Ich habe Foucault in meiner Jugend gelesen, der des frühen 20. Jahr oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und bei Foucault würde ja auch keiner so ohne mir weiteres sagen, ja, was meinst du denn jetzt? Also wenn man Les Mots et les Choses liest, das geht von späten Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und wer wollte da sagen, was sagt Foucault jetzt mit diesen auf diesen 500 Seiten? Das ist auch ein Konspekt von einer Reihe von Diskursen, die eine Diskursentwicklung deutlich machen. Und Foucault hat ja noch hin und wieder solche Zwischenstellen eingeführt, wo er schon sagt, was er meint. Und vielleicht sind das auch die schwächsten Stellen dieses Buches. Und ich habe auch manchmal ja sozusagen die Hörnchen rausgestreckt, aber ich habe schon, und das wäre jetzt noch ein weiteres Flaubert, eine Flaubert-Haltung, der sagt ja, ein Erzähler oder der Autor muss im Roman wie Gott allgegenwärtig sein und nirgends sichtbar. Und das war sozusagen das Ideal, was ich hier hatte. Und dann sehen Sie auch, wie hybrishaft das ist. Ja.
Ich hätte noch eine Nachbemerkung zu der Orientalismus-Frage. Da ist ja bei Auerbach so wichtig, dass das Buch eben, Sie haben es ja erwähnt, in Istanbul geschrieben wurde. Und wir haben ja jetzt auch die Schriften über diese türkische Wirklichkeit, in der das entstanden ist. Das haben Sie jetzt da gar nicht reingebracht. Das wäre ja vielleicht sogar eine Verstärkung dieses Arguments, dieser Abwehrhaltung, also dieses Abendländische gegen diese Umgebung zu verteidigen, gerade in dieser Umgebung. Aber das war nur die Nachbemerkung. Meine Frage bezieht sich eigentlich auf Ihr Verhältnis zu dem Gumbrecht-Buch. Das war mir so ein bisschen kurz, die Antwort. Gut, das Buch von Gumbrecht ist auch kurz und Ihres ist nicht so kurz, aber das ist ja irgendwie auch noch kein Argument. Sie haben den einzigen ostdeutschen Autor, Werner Kraus, das ist im Moment ja hier eine wichtige Debatte, weggelassen, weil der Nachkrieg ist. Aber das überzeugt mich irgendwie noch nicht so. Also einfach jetzt zu sagen, Gumbrecht, der schreibt ja nur übers Leben und Sterben. Also es geht ja schon übers Werk auch, wenn auch in kurzer Form bei Gumbrecht. Und wenn ich das richtig entsinne, das Buch von Gumbrecht, dann spielt ja für ihn auch eine wichtige Rolle, dass Vossler doch einer ganz anderen Generation angehört, also der älteren Generation und die anderen mehr oder weniger dieser Schülergeneration. Und das, also über Fossler haben Sie jetzt auch nicht so viel gesagt. Also ich sag mal ein bisschen provokant, es ist ja ein bisschen wenig originell, jetzt einfach Gumbrecht auszuschreiben. Zumal ja auch dieser Philologiebegriff für Gumbrecht auch so eine zentrale Rolle spielt. Also Sie müssen ja noch ein bisschen mehr dahinter haben, denke ich einfach, um dann so ein dickes Buch daraus zu machen.
Ja, wenn Sie das so wollen, dann hab ich den Gumbrecht ausgeschrieben, würde ich jetzt also nur um des Friedens willen sagen, weil das doch, also so wie Thomas Mann die Josefserzählung ausgeschrieben hat. Ja. Das sind 30 Seiten im Alten Testament und das sind bei Thomas Mann 2000 Seiten. Irgendwie ist das die Josefsgeschichte, aber Thomas Mann hat schon etwas mehr daraus gemacht, als im Alten Testament zu lesen ist. Und so könnten wir das jetzt vielleicht lassen. Ich bin mit Gumbrecht befreundet und habe ihm das Buch natürlich auch geschickt. Und wir haben auch vorher darüber gesprochen. Und er war damals in der Haltung, ja, natürlich kannst du auch ein Buch darüber schreiben. Das ist ja kein Crimen lesei majestatis. Jetzt, als ich mal nachgefragt habe, hatte ich den Eindruck, es ist es doch, ja. Also er hat dermaßen kurz angebunden geantwortet, dass ich schon erstaunt war. Also irgendwo scheint ihm das nicht nur ein Ausschreiben gewesen zu sein, sondern tatsächlich, und ich würde auch sagen, also bei Gumbrecht findet man keinen konzeptuellen Entwurf von Philologie als historische Erkenntnis, sondern es bleibt Und das ist ja kein Wunder bei 180 oder 220 Hansa-Seiten, dass das in einem bestimmten Rahmen bleiben muss. Deshalb wäre ich nie drauf gekommen, dass Gumbrecht, der ja nun weiß Gott, was in die Waagschale zu werfen hat, auf die Idee gekommen wäre, dieses dicke Buch könnte ihm irgendwie zu nahe getreten sein. Aber es scheint doch der Fall zu sein, ja. Und das würde dann doch eher implizieren, dass es nicht nur ein Ausschreiben von Gumbrecht ist, sondern dass das Denken und Schreiben der vier Romanisten doch was anderes ist noch als das, was er da darstellt. Zu Auerbach, das würde ich auch sagen. Also Auerbach war tatsächlich ein Charlottenburger Pfahlbürger. Der konnte Französisch und der konnte auch Italienisch und der konnte natürlich Latein. Also Spitzer ist 1933 nach Istanbul gekommen und ist 1936 schon gegangen. Er hat sofort Türkisch gelernt. Spitzer konnte 16 oder 18 Sprachen. Der hat als junger Mann schon, weil er eben ein Österreicher war, hat er Ungarisch gelernt. Und dann ist es zum Türkischen auch nicht mehr so weit. Aber Auerbach hat der ist dann 35, 36 gekommen und 46 gegangen. Also in diesen über 10 Jahren hat er nicht Türkisch gelernt, außer vielleicht beim Bäcker einkaufen zu gehen. Und er hat bis zuletzt die türkischen Vorträge auf Französisch geschrieben und dann übersetzen lassen. Und dann hat eine Übersetzerin das vorgetragen. Und das hat mich auch frappiert, wie ein Philologe so borniert sein kann. Also wenn ich vermutlich hat er auch immer gedacht, das ist ja nur vorübergehend. Aber trotzdem, Spitzer war ungeheuer neugierig. Und wenn er irgendwo hingekommen ist, hat er sofort sich mit allem vertraut gemacht, was man da machen konnte. Und deshalb hat er auch sofort angefangen, Türkisch zu lernen. Und das zeichnet ihn ganz besonders aus. Und Auerbach, das hat mich frappiert, dass er da auf eine bestimmte Weise philologisch borniert war, weil sich ihm mit dem Türkischen tatsächlich eine neue Welt erschlossen hätte. Und das hat ihn offenbar nicht so interessiert.
So wie ich Sie über Hermeneutik verstanden habe, geht es dabei um das Verstehen eines Textes aus dem Text heraus. Und dann sprachen Sie noch über die Geschichte Europas und dass es dafür wichtig sein könnte oder zum Problem werden könnte, wenn wir zu wenig über Latein, Griechisch wissen, über die alten Geschichten. Und dann haben Sie noch gesagt, dass die Topfer sich immer weiterentwickeln oder immer weiterentwickelt werden. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum können wir nicht eine Weiterentwicklung des Topais lesen und daraus genauso viel lernen oder genauso wertvolles lernen über Europa wie aus den alten Geschichten? Warum müssen wir Latein können?
Wenn diese Anfangshypothese stimmt, dass Europa nicht einfach nur ein systemischer Zusammenhang im 20. Jahrhundert ist oder gar jetzt im 21. Jahrhundert, die Europäische Union, die sich aus der EWG und den Wirtschaftsunionen gebildet hat und heute eine Währungsunion ist, sondern Europa, nach dem Wort von Agamben, seine Geschichte wesentlich ist, dann gehört zu allem, was wir heute haben, die Erkenntnis, wie es dazu gekommen ist. Dieser hermeneutische Zugang ist ein wesentlich genealogischer Zugang. Wir versuchen zu erkennen, wenn ein Topos heute gebraucht wird, muss ich ja erstmal wissen, dass es ein Topos ist. Wenn ich einfach einen Autor lese oder in der Zeitung irgendwas lese oder in irgendeinem Netzbeitrag etwas zur Kenntnis nehme, dann halte ich etwas für originell, was gar nicht originell ist. Was aber als Variation von etwas, was es vorher gegeben hat, zusätzliche Bedeutung erhält. Deshalb bedeutet Hermeneutik gerade nicht einen Text aus sich selber lesen, sondern ihn im Kontext lesen. Und dieser Kontext ist ein gleichzeitiger Kontext. Texte entstehen immer im Zusammenhang mit Austausch mit anderen Texten. Das haben wir aus der Intertextualitätstheorie gelernt. Und gleichzeitig ist das aber nicht nur eine formale Beziehung, sondern eine semantische Beziehung. Und diese semantische Beziehung ist eine, die hat einen historischen Index. Texte entstehen auch, und das hatte ich mit dem Ulysses zu zeigen versucht, aus historischen Texten. Man kann den Ulysses auch lesen, wenn man ihn überhaupt lesen kann, ohne die Odyssee zu kennen. Aber wenn man die Odyssee kennt, dann wird der Ulysses mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen. Dann erhält er erst die Bedeutung, die Joyce ihm geben wollte. Und dann kann man natürlich, das ist ja jedem freigestellt, sagen, das ist mir egal, was Joyce gemeint hat, ich lese das als ich und versuche den Text einfach, ich gucke mal, was der Text mit mir macht, sagt man heute, glaube ich. Und das ist eine Haltung, die ist aller Ehren wert, sie ist aber nicht philologisch. Das ist das Argument, was ich zu machen versuche. Oder was ich von diesen vier Leuten zu entnehmen geglaubt habe zu können. Das war jetzt kein guter Satz, ja.
Ich bin kein Philologe, sondern Kulturwissenschaftler mit philosophischer Ausbildung. Mir scheint es tatsächlich alles ziemlich banal zu sein. Dass Ulysses was mit Odysseus zu tun hat, das sagt mir schon der Titel. Dass da also eine Referenz in die Antike geht, geschenkt. Was mir überhaupt nicht einleuchtet, ist, dass sie so sehr stark an dem genealogischen Geschichtsbild festhalten und die Autoren auch selbst gar nicht historisieren, die sie behandeln, als dass das deren Weise ist zu denken. Mhm. Und gleichzeitig so nonchalant irgendwie ganz andere Kategorien, mit denen wir heute Literatur lesen, wie Race, Gender, so abschieben, als wenn sie gar keinen Wert haben, in dem Sinne, dass weil die Geschichte uns viel mehr sagt. Ist das so beabsichtigt? Ist das ihre Haltung dazu? Oder kommt mir das jetzt alles nur so vor, weil ich kein Philologe bin?
Nein, als Kulturwissenschaftler sollte Ihnen das nicht so abwegig vorkommen. Aber das ist das Problem, was ich deutlich zu machen versuchte. Und ich kann jetzt zu meiner Selbstrechtfertigung sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste und bin mit diesen Kategorien von Race sowieso, oder mit Class sowieso, dass wir haben, ich habe noch die Zeit erlebt in meinem Studium, als man das Kapital als Proseminarslektüre absolvieren musste. Also Klassenfragen waren, gehörten zum kleinen Einmaleins meiner akademischen Ausbildung noch so gerade eben. Und Race und Gender kamen dann relativ früh in den 70er Jahren auf, die Fragen, durch die Frauenbewegung, die damals die Fragen aufgeworfen hat. Und ich habe das in meinen Seminaren immer als Standard den Leuten vermittelt. Ich habe eine Einführung 20 Jahre lang gehalten, in denen sind Genderfragen ganz von der ersten Vorlesung bis zur letzten, sozusagen wie ein Lurex-Faden zieht sich das da durch. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass Race, Class und Gender Aufklärungsgewinne sind. Aber, so würde ich mit Gottfried Benns Gedicht Satzbau sagen, das ist für den Kulturkreis durchgearbeitet. Das bringt keine neuen Erkenntnisse mehr. Das ist sozusagen ein Standard, so wie die Intertextualitätstheorie in der Philologie ein Standard ist. Das lernt man im Proseminar. Und ansonsten ist das nur noch eine Frage sozusagen der Selbstbestätigung von bestimmten Aufklärungsgewinnen, die mal geleistet worden sind. Man kann auch noch die tausendste Dissertation über Genderfragen schreiben, aber es kommt immer dasselbe raus. Und deshalb habe ich geguckt, was gab es denn früher mal? Und das ist überhaupt keine Infragestellung dessen, was heute als Kulturwissenschaft betrieben wird, sondern es ist ein Versuch, die Kulturwissenschaft zu erweitern. Ich könnte auch über Ernst Cassirer was schreiben, die Philosophie der symbolischen Formen, halte ich auch für sehr interessant, oder Walter Benjamin natürlich, ganz das Passagenwerk von Walter Benjamin, das ist ja so ähnlich konzipiert gewesen. Das sind sozusagen Modelle, und das sind eben alles Autoren aus dieser Generation, die eine bestimmte Form der Kulturwissenschaft entwickelt haben, von der ich denke, dass heutige Methodendiskussionen gewinnen könnten, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass die anderen Fragen hinfällig sind, aber sie sind erstmal bis zu einem gewissen Grad ausdiskutiert und würden vielleicht neue Fahrt aufnehmen, wenn man sie ernsthaft in Historisierungs Dimensionen, das heißt genealogisch diskutiert. Und was das Orientalische angeht, wir erinnern uns, in den USA ist Auerbach von wem propagiert worden? Von niemand anderem als Edward Said. Edward Said hat von Auerbach alles gelernt, was, oder vieles gelernt, was er dann in etwas größerem Rahmen entwickelt hat. Und er hat von Anfang an gesagt, ja, Auerbach ist schon eurozentrisch, aber das gehört sozusagen auch zur Struktur dieser Generation. Und wir können aber von den methodischen Herangehensweisen Auerbachs für nicht-eurozentrische Forschungen und Philologien und Kulturwissenschaften sehr viel lernen. Nämlich genau diese Frage, von konkreten Texten auszugehen und an bestimmten konkreten Texten historische Entwicklungen deutlich zu machen. Und deshalb ist Auerbach gerade für Edward Said ein wichtiges Methodenmodell für seine eigenen Arbeiten.
Ja, anschließend an das, was du gesagt hast, ich bin auch kein Philologe und daraus ergibt sich jetzt auch meine Frage. Und zwar, was mir noch nicht ganz klar geworden ist, diese vier Philologen, war das quasi so etwas wie ein Kreis? Kannten die sich recht gut? Waren die eng miteinander? Oder haben die relativ unabhängig voneinander ähnliche, ja, wie Sie vielleicht sagen würden, Topoi oder Themen behandelt? Also wie eng war eigentlich die Kommunikation zwischen denen? Das wäre die eine Frage. Und das andere ist die Frage, Sie sagen, Sie haben tausende von Seiten gewälzt. Und da stellt sich dann natürlich trotzdem auch die Frage nach der Selektion des Materials. Was mir jetzt auch noch nicht ganz so klar geworden ist, inwieweit rückte dieses Thema, das Sie jetzt in Ihrem Buch so prominent machen, denn tatsächlich in dem Werk dieser vier Autoren dann bei denen so zentral in den Mittelpunkt? War es denn das wirklich oder haben Sie jetzt direkt eben dann in diesen Tausenden von Seiten und Artikeln dann danach geforscht und gesucht und quasi, wie Sie ja sagen, einen Roman, einen philologisch-philosophischen Roman daraus gemacht?
Mhm. Ja, also gekannt haben die sich alle, das war damals unvermeidlich. Also bei Pierre Bourdieu habe ich mal gefunden, in Bourdieus Heidegger-Buch, der preußische Kultusminister, Wissenschaftsminister, kannte jeden Professor Preußens persönlich. Das waren nämlich damals weniger Professoren, als die Universität Heidelberg heute hat. Und ich habe mich schon gewundert, wie unser Rektor die alle auch persönlich kannte. Das ist mir nicht gegeben, so viele Personen mir zu merken. Also natürlich war das ein kleiner Kreis, ein Dorf, ein kleines Dorf war das, der Professoren und der Forscher, die kannten sich alle. Aber Fossler, hatten wir eben schon gehört, war der Ältere und der war in gewisser Weise die Vaterfigur dieser Generation. Und Spitzer war mit ihm befreundet, aber auch erst später. Die hatten erst eigenständige Bildungsgänge und sind dann, weil Fossler so eine Orientierungsfigur, ich habe einen der Briefe zitiert aus der Zeit von nach 1933, wo jemand sagt, sie sind für uns alle, und das waren alles jüdische Autoren und Romanisten, sie sind für uns alle die absolute Orientierungsfigur. Und Fossler ist in der Tat, würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt aber meine persönliche Einstellung, von diesen Vieren der intellektuell anspruchsvollste und der spannendste. Er ist ein Sprachphilosoph von hohen Graden und er hat eine Reihe von sprachphilosophischen Werken geschrieben, die wirklich große Philosophie sind und die unbedingt wieder lesbar gemacht werden sollte. Ich habe den Winter Verlag für eines, Geist und Kultur in der Sprache, jetzt gewonnen. Da sind in zwei Teilbänden ist das neu herausgekommen worden. So gesehen war Fossler für die nachfolgende Generation prägend. Und Curtius hat sich sehr distanziert gehalten. Spitzer und Auerbach haben mit ihm Briefkontakt gehabt und waren mit ihm bekannt. Aber sonst waren diese Leute kein Kreis, die haben keine Schule. Die beiden sind keine Schüler von Fossler, sondern ich bin ja auch kein Schüler von Foucault, wenn ich jetzt sage, ich mache Diskursgeschichte. Das ist ja Quatsch. Ich habe einfach kennengelernt in meinem Studium, Foucault ist wirklich ein großer Geschichtsdenker und Benjamin ist auch ein großer Geschichtsdenker und Cassirer auch. Und ich habe versucht sozusagen aus diesen, und Blumenberg gehört auch noch vielleicht dazu, aus diesen Prägungen meiner Bildungsjahre in den Wanderjahren etwas zu machen. Und dies ist ein Versuch sozusagen einer historischen Betrachtung der Diskurse des frühen 20. Jahrhunderts. Und ich habe dann auch festgestellt, eigentlich müsste man auf jeden Fall Benjamin, Cassirer und Heidegger dazunehmen, weil die in einem ähnlichen Feld gearbeitet haben. Auch sozusagen die Philosophie überschreitend zur Literatur, zu anderen Formen des Denkens und das ernst genommen haben. Und die auch alle drei jeweils auf sehr verschiedene Weise historisch gedacht haben. Also ich sitze jetzt an einem Heidegger-Buch und versuche sozusagen das als Nachschlag. Und Benjamin würde ich auch gerne noch machen, if we had world enough in time. Ja. Zur Selektion, ja. Also deshalb sage ich, also bei Vossler kann man das als ein leitendes Thema seiner sprachphilosophischen Überlegungen von 1904/5 bis 1925 sehen, dass er bestimmte Überlegungen weiterentwickelt, die einen bestimmten Gedanken der Historizität des Denkens entwickeln. Bei Auerbach, der hat als junger Mann Giambattista Vicos Neue Wissenschaft übersetzt ins Deutsche. Und wenn irgendjemand der Säulenheilige einer historischen Kulturwissenschaft ist, dann ist das Giambattista Vico, der eben das auch mit Bedacht eine neue Wissenschaft genannt hat, nämlich im Verhältnis zu der alten Wissenschaft, die von logischen, also abstrakten Kategorien ausgeht. Und Vico sagt, eine wirkliche Wissenschaft ist das eine, die aus der historischen Welt entsteht und die historische Welt als das Bildende der menschlichen Kultur begreift. Also und Vossler kommt von Humboldt her, Auerbach kommt von Vico her und Curtius kommt von der rhetorischen Entwicklung der Topoi her und der Spitzer diskutiert die Fragen von Nominalismus und Realismus seit seiner Doktorarbeit. Das ist ein scholastisches Thema, was aber auf Platon und Aristoteles zurückgeht. Das sind also ganz große sprachphilosophische und kulturhistorische Fragestellungen, die die vier Leute analysieren. Und nicht, weil sie eine Schule bildeten, sondern weil das Probleme sind, die aus den Irrläufern des Historismus des 19. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu.
Aber sehr kurz.
Ganz kurz, ja. Das ist nochmal hybrishaft, aber glaube ich objektiv richtig. Alle vier sagen, ein philologischer, methodischer Zugang hat immer einen individuellen Anfang. Man liest etwas und stellt fest, oh, das könnte interessant sein. Das stößt einem auf, es macht sich bei einem bemerkbar. Und dann liest man weiter und stellt fest, die Intuition war richtig. Oder sie war falsch, dann muss ich es aufgeben. Und wenn ich die Intuition weiter verfolge, dann stelle ich nach und nach fest, meine Anfangsintuition war nicht nur eine Intuition, sondern sie lässt sich durch Kontextualisierung bestätigen oder durch Historisierung. Das ist ein Gedanke, der damals objektiv in Umlauf war. Und damit wird der individuelle Zugang objektiv, aber objektiv aus dem Material, was ich erforsche. Also deshalb habe ich das mit Auerbach erwähnt. Es werden immer kleine Textschnipsel zugrunde gelegt. Man könnte das einen sprachlichen Materialismus nennen. Historischen Materialismus auf der Sprache gründend. Das ist sozusagen der Beitrag, den diese vier Philologen zur Kulturgeschichte liefern. Und historischer Materialismus, das war mal ein Kampfbegriff.
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also meine Zustimmung haben Sie dahingehend, dass Sie hinter den Status quo des Fachs, Ihres Fachs zurückfragen und fragen, was waren vor ca. 100 Jahren die fachbestimmten Diskurse. Das kenne ich aus der Philosophie. Da wären jetzt Heidegger und Cassirer nicht unbedingt meine Säulenheiligen, die ich jetzt nochmal nachlegen würde. Aber,
schade für Sie, ja.
Ja, aber mir ist die Perspektive sehr vertraut. Mhm. Um zum Punkt zu kommen, Sie haben zu Beginn gesagt, ich glaube Curtius und Vossler, innere Emigration, die anderen beiden mussten emigrieren. Ist es in Ihrem, ich habe es jetzt in Ihrem Buch noch nicht entdeckt, gibt es eine Reflexion darüber, was diese Dezentrierung der Emigranten für ihr Denken bedeutet hat oder auch in der Reflexion aller vier, findet sich da was? Also
ja, unbedingt. Also das kann man, das wirklich müsste man sehr ausführlich machen, aber Auerbach, hatte ich ja gesagt, wird erst durch die Rassengesetzgebung auf sein Judentum aufmerksam gemacht und dann fängt er an, das zu reflektieren. Und das Verhältnis von Altem Testament zu Neuem Testament ist für ihn ein ganz wichtiges Element in seinen begriffsgeschichtlichen Rekonstruktionen. Und da fängt er an, sich Gedanken darüber zu machen. Aber er spricht vom Alten Testament und nicht vom Talmud. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Oder Benjamin und Auerbach schreiben sich gegen Ende des Jahres, als Auerbach nach Istanbul gezogen sind. Und sie wünschen sich frohe Weihnachten. Nicht Chanukka, Weihnachten. Das war für einen säkularisierten Juden deutscher Provenienz offenbar, war Chanukka kein Festtag, sondern das war Weihnachten war das. Also das gehört auch, das muss man erstmal lernen. Das hat mich ungemein verwundert, als ich diesen Brief las. Zumal ich gerade vorher in Jerusalem war und Ende des Jahres dort war für ein paar Wochen. Und da war ich von Freunden zu Chanukka eingeladen. Also deshalb ist mir das überhaupt nur aufgefallen. Sonst, ich bin ja auch nicht jüdisch sozialisiert. Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass man nicht Weihnachten sagt, wenn das Ende des Jahres da ist. Aber die beiden schreiben sich Weihnachtsgrüße. Und werden, aber das ist 1936 oder Ende 35, werden, Benjamin ist schon in Paris und Auerbach ist in Istanbul. Und trotzdem kleben sie gewissermaßen in der deutschen Tradition fest. Aber Auerbach fängt dann an, bestimmte begriffsgeschichtlichen Evolutionen vom Alten Testament und von der griechischen Tradition her, der Figura-Aufsatz, der berühmte zum Beispiel ist das, zu entwickeln und so sein Verhältnis zum Judentum zu klären. Und bei Spitzer ist es ähnlich.
Gut. Stichwort, wir könnten das fortführen. Wir machen jetzt Schluss. Ich weise noch hin auf unseren nächsten Thomasius-Club. Am 17. Mai haben wir Hannah Piesman zu Gast über Emanzipation und Kritik. Ich bedanke mich beim Publikum fürs Kommen. Ich bedanke mich bei unserem Gast Flaubert Poppenberg und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Thank you.